Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke für dein Ohr, sagt am Mikrofon Christine Strothmann, heute aus Hamburg. Heute haben wir uns ein großes Thema vorgenommen, und zwar sprechen wir über Menschenrechte. Weltweit stehen diese unter Druck, genauso wie die Meinungsfreiheit, die Demokratie so überhaupt vorhanden. Und immer wieder gibt es einige wenige, die aufbegehren gegen Verfolgung und Unterdrückung, und diese Menschen sollten wir stärken. Nur wie? Heute spreche ich mit einer Expertin dazu, Martina Bäuerle, Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Herzlich willkommen, liebe Martina.
Dankeschön, herzlich willkommen.
Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst. Heute bist du einmal der Gesprächsgast, dabei sorgst du ja eigentlich dafür, dass andere eine Bühne bekommen, im Mittelpunkt stehen und vor allem gehört werden. Martina, ich stelle dich kurz noch ein bisschen ausführlicher vor für unsere Hörerinnen und Hörer. Du bist in Flensburg geboren, hast hier in Hamburg studiert, du bist Philologin und du warst danach beruflich in sehr vielen internationalen Kontexten aktiv. So warst du unter anderem bis Anfang der Nullerjahre wissenschaftliche Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit der Ausländerbeauftragten des Hamburger Senats. Und schon seit 1991 bist du Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Darüber wollen wir heute vor allem sprechen und ich freue mich auf deinen Input und unser spannendes Gespräch mit einem spannenden Gast. Martina, wir, die Friedrich-Ebert-Stiftung und ihr, wir kooperieren ja nun schon auch seit 2018 und stellen jährlich einen eurer Gäste und deren Arbeit in einer Veranstaltung vor. Was ist aus deiner Sicht das Ziel der Veranstaltung?
Dass ein Stiftungsgast vorgestellt wird, der über sein Land sprechen kann, über seine Erfahrung, was ihm passiert ist. Und ich finde, es ist eine wunderbare Kooperation mit sehr hochkarätigen zweiten Gesprächspartnern. Das Publikum hat im Anschluss die Möglichkeit zu fragen. Und so entsteht so eine ganz runde Veranstaltung von jemandem, der direkt betroffen ist, der mit den frischesten Hintergrundinformationen kommt und ein deutsches Publikum erreicht oder ein großes Publikum hier in Hamburg erreicht. Das finde ich sehr schön.
Wunderbar. Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch besser vorstellen können, was das für Veranstaltungen sind. Wir beide haben uns ja zuletzt, ich glaube, im Oktober gesehen, Oktober 2024, in unserem Büro. Und da hatten wir eine Veranstaltung mit Amir Aman Kiaro aus Äthiopien. Was ist denn aus ihm geworden?
Also Amir Aman Kiaro ist immer noch aktueller Stiftungsgast. Er ist immer noch hier in Hamburg und arbeitet an einem sehr spannenden Projekt, das er dann umsetzen möchte, wenn er dann im Mai zurückgeht. Wir sind ja eine Stiftung, die Auszeitstipendien gibt. Und deswegen ist seine Zeit auch begrenzt. Und er freut sich einfach an Schnee auch hier in Hamburg. Das ist für ihn ganz ungewöhnlich gewesen. Er hat einen Aufenthaltsstatus zusammen mit seiner Familie, die ihm erlaubt zu reisen. Er war auch in der Schweiz und hat sich Berge angeguckt. Also das ist ja auch die Idee des Kulturaustausches und etwas anzugucken und gleichzeitig aber auch Kraft und Mut zu schöpfen, um wieder zurückzugehen und dort weiter für Demokratie und Freiheit zu arbeiten. Und das macht er und wird machen.
Wunderbar, vielen Dank. Da freue ich mich natürlich erstmal zu hören, dass es Amir gut geht. Dann lass uns doch noch einmal ein bisschen tiefer eintauchen in eure Stiftungsarbeit. Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte gibt es, glaube ich, schon relativ lange. Ich hatte vorhin gesagt, du bist Geschäftsführerin seit 91. Wann und wie kam es denn zu dieser Stiftungsgründung?
Die Stiftung gibt es tatsächlich länger, als dass ich sie führe. Sie gibt es seit 39 Jahren, also gegründet 1986. Und sie wurde gegründet von dem damaligen ersten Bürgermeister Klaus von Donani, weil er gerne eine Stiftung wollte, die politisch Verfolgten hilft, aufgrund seiner eigenen Biografie. Und er hat dann in die Stiftungssatzung einen Präambel schreiben lassen, in Gedenken an die Opfer des NS-Regimes und an denjenigen, die auch heute noch sich für Demokratie und Freiheit einlassen und einsetzen und dafür verfolgt werden, ein Auszeitstipendium zu schaffen. Eine Zeit, um Kraft und Mut zu schöpfen, um die Arbeit im Heimatland wieder aufnehmen zu können. Und so hat er dann die Stiftung gegründet und hat sich Partner gesucht. Es ist ein einstimmiger Beschluss der Bürgerschaft auch gewesen. Nichtsdestotrotz ist diese Stiftung eine Privatstiftung, also ist nicht eine Senatsstiftung. Und das ist auch sehr wichtig wegen der Unabhängigkeit. Und was kann man noch zu der Stiftung sagen? Sie hat eine spezielle, sehr besondere Zusammensetzung des Vorstandes, weil in der Stiftung, in der Satzung steht jeweils der amtierende Bürgermeister soll Vorsitzender sein. Das hat den großen Vorteil, dass wir Zugang zum Auswärtigen Amt haben, dass wir uns auch über den Bürgermeister Türen öffnen können, wenn wir das brauchen, wenn wir das für die Stiftungsgäste brauchen, die vielleicht im Gefängnis sitzen, die vielleicht nicht ausreisen können. Das hat in der Vergangenheit doch sehr oft geholfen, diese Schiene. Aber trotzdem sind wir NGO. Da ist es ganz wichtig, dass wir privat sind.
Das heißt, das hat auch immer geklappt mit den letzten Bürgermeistern, dass die den Vorsitz übernehmen wollten.
Die haben gar keine Chance, ob sie es übernehmen möchten oder nicht, denn das steht in der Satzung. Also wenn sie die Satzung ändern möchten und sagen, ich möchte aber das nicht werden oder ich möchte das gar nicht annehmen, das Amt, dann müssen alle 7 Vorstandsmitglieder dazu stimmen, dass die Satzung geändert wird. Und die Mehrheit bekommen sie nicht, weil wir sind froh, dass das so ist. Und sind über die Unterstützung der Stadt Hamburg, sage ich jetzt mal, doch sehr froh, diese Stiftung zu haben.
Nun hast du schon gesagt, ihr seid eine private NGO und das ist auch sehr wichtig für eure Arbeit. Dann frage ich ganz indiskret, wie finanziert sich denn so eine NGO?
Ja, die NGOs, die finanziert sich über Spenden maßgeblich, über Anträge. Es gibt immer auch Förderstiftungen oder in Brüssel gibt es eine wunderbare Plattform, die heißt Protect Defenders. Da kann man sich bewerben und einen Fall vorstellen und sagen, den möchten wir gerne einladen. Das ist eine der Fördermöglichkeiten. Aber auch Hamburg hat sich verantwortlich gezeigt und hat gesagt, sie findet die Stiftung so gut, dass sie unterstützen möchte. Sie sind stolz auf diese Stiftung und wir bekommen auch 3 Stipendien von der Stadt Hamburg inzwischen pro Jahr finanziert, was wunderbar ist. Denn wir wollen ja bis zu 5 einladen können mit Familien. Und insofern ist das schon mal von Jahresbeginn an eine Finanzierung möglich. Das 3 gesichert, 3 Stipendien sind gesichert. Aber nichtsdestotrotz müssen wir weiter Gelder immer einwerben, was natürlich nicht so ganz einfach ist. Das Thema ist schwer. Ich finde eigentlich nicht, weil wenn man hört politisch Verfolgte, denkt man irgendwie an die Beladenen, aber ich empfinde die ganz anders. Die Mutigen, die Menschenrechtsbotschafter, das sind irgendwie Leute, die sich engagiert haben, schon vor 20 Jahren, für eine Sache, die brennen. Aber es gibt natürlich einige Berührungsängste manchmal bei Privatspendern, die sagen, ach, haben sie nicht was mit Kindern oder Tieren oder den Stadtteil Kindergarten, das ist doch irgendwie unverdächtiger oder so. Und dann muss ich ein bisschen erzählen von diesen tollen Leuten, die da kommen und die eigentlich auch für unsere Demokratie kämpfen. Und jetzt erst recht in unseren Zeiten, wenn jemand auftritt und erzählt, wie es in seinem Land ist, können wir auch ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wie es werden kann in unserem, wenn immer mehr die Pressefreiheit, Demokratiewerte vernachlässigt werden. Also ich denke, dass unsere Leute sehr wichtig jetzt auch in unserem Raum sind, wenn sie auftreten und über ihre Erfahrung sprechen.
Ist die Stiftung eine Hamburgensie oder gibt es noch ähnliche Stiftungen, die du kennst?
Sie ist eine Hamburgensie. Ich mag den Namen auch sehr gerne, weil das beinhaltet irgendwas Kleines, Edles, Feines. Das ist sie auch. Sie ist nicht groß. Und ich sagte ja auch anfangs, dass sie bis zu 5 einladen möchte. Da denkt man ja, 5. Aber das ist wunderbar. Alle 5 Stimmen pro Jahr zu retten, ist was Besonderes. Gibt es noch andere? Es gibt noch andere Organisationen, natürlich meine Kollegen, zum Beispiel PEN, Writers in Exile oder Reporter ohne Grenzen, die haben auch Stipendien, sind aber gebunden an entweder Schriftsteller, wie der Name natürlich sagt, oder Reporter ohne Grenzen, Journalisten, Medienschaffende. Sie können nicht wie wir, und das ist der Unterschied, da sind wir einzigartig, wir können unabhängig von Beruf und Ländern alle einladen. Und da kommen dann von Bauernführer aus Kolumbien bis hin zu Künstlern, Journalisten, Wissenschaftlern. Es ist offen, während andere Kollegen und Organisationen da eben nur für ihre Klientel etwas tun können. Es gibt in Leipzig auch noch ein wunderbares Programm. Die sind sogar noch eingeschränkt auf Länderschwerpunkte, dass sie nur innerhalb von EU und noch EU-assoziierte Länder einladen können. Und insofern sind wir sehr, sehr offen und das ist einzigartig.
Du hast ja vorhin gesagt, bei der Gründung warst du noch nicht bei der Stiftung, aber kannst du dir erklären, warum die ausgerechnet in Hamburg gegründet wurde dann?
Das hat mit Klaus von Dohnányi zu tun. Das war sein ganz persönliches Projekt, das war sein persönlicher Wunsch. Aufgrund seiner Familiengeschichte, wir wissen ja, Hans von Dohnányi war ein Widerstandskämpfer, sein Vater, und er ist noch kurz vor Kriegsende auf persönlichem Befehl von Hitler aufgehängt worden. Also als Racheakt. Er hat lange im Gefängnis auch überleben können. Und das ist natürlich ein großes Trauma dieser Familie auch. Und Klaus von Dohnányi hat beschlossen, Politiker zu werden. Und er hat gesagt, er möchte so eine Stiftung haben. Er nennt nicht seinen Vater, wenn er gefragt wird, warum er diese Stiftung hat gründen wollen oder gegründet hat, sagt er immer, er denkt an so Leute wie Robert Musil, der in der Schweiz noch manchmal nicht mal mehr 20 Mark hatte, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also die Armut von tollen Leuten, die ins Exil haben gehen müssen. Und er möchte gerne solche Leute, die es ja heute genauso gibt, wie an Robert Musil, ihnen einfach ein Auszeitstipendium, eine Möglichkeit eines Aufenthaltes, wo alles auch finanziert ist, wo es eine Wohnung gibt, wo es einen Lebensunterhalt gibt, wo einfach einmal Ruhe reinkommen kann und wo derjenige sich neu orientieren, sortieren kann. Wie geht es weiter? Welche Möglichkeiten habe ich? Oder sich einfach auch mal erholen kann von all dem. Wir hatten viele Menschen, die natürlich einen Burnout hatten, die vielleicht direkt aus dem Gefängnis kamen, gefoltert worden sind, die Depressionen hatten. Und die haben sich dann hier erholen können in der Sicherheit. Und was wir natürlich bieten können, ist erstmal auch ein Ort der Sicherheit. Das ist auch ganz wichtig.
Mhm. Vielen Dank, liebe Martina. Dann haben wir schon relativ viel über die Stiftung gelernt. Ich würde mir jetzt erlauben, noch ein bisschen mehr über dich persönlich lernen zu wollen. Und wir fangen an mit unserem beliebten Spiel Friedrich fragt. Das Prinzip ist sehr einfach. Es ist wie Kaffee oder Tee. Ich stelle dir also spontan eine Entweder-Oder-Frage, die du auch bitte mit Entweder und Oder beantwortest. Und wir legen mal los. Wir fangen an mit dem Hamburg-Klassiker. Magst du lieber die Elbe oder lieber die Alster?
Elbe.
Mhm. Wenn du unterwegs bist, bist du eher an der Nord- oder an der Ostsee?
Ostsee.
Wenn du Feierabend hast bei deinem Job, legst du dann die Füße hoch oder bist noch aktiv?
Ich bin noch aktiv.
Liest du eher Krimis oder eher Romane?
Romane.
Wenn du nicht Geschäftsführerin der Stiftung geworden wärest oder jetzt nicht wärest, wärest du dann stattdessen Krankenschwester geworden oder Lehrerin?
Ornithologin.
Klassischer Entweder-Oder. Dann machen wir noch zwei. Wenn du unterwegs bist, wenn du sportlich unterwegs bist, ist das eher laufend oder eher schwimmend?
Schwimmend.
Wunderbar. Und wenn du dir eine andere Stadt außer Hamburg aussuchen könntest, wäre das Flensburg oder München?
Flensburg.
Wunderbar. Vielen Dank. Da haben wir schon ein bisschen über dich erfahren auf die Schnelle. Dann erzähl uns doch nochmal, wie kamst du denn eigentlich zur Stiftung? Ich hatte es gesagt, Anfang der 90er bist du Geschäftsführerin geworden. Wie kam es dazu?
Ich habe studiert im Ausland, in Frankreich und in Spanien, in Madrid. Und ich habe besonders in Frankreich ein halbes Jahr an der Universität Rouen studiert. Und dort habe ich Latinos kennengelernt, Chilenos. Das war so eine typische Musikantengruppe auf der Straße. Ich fühlte mich nicht so ganz wohl in Frankreich. Ich kriegte nicht so den Anschluss. Das war nicht so ganz einfach. Aber mit den Latinos war das so leicht. Denn ich hatte ja auch die zweite Sprache Spanisch. Das war ja mein zweites Fach. Und dann kam ich mit denen ins Gespräch und die haben mir, besonders der Chileno, hat mir erzählt, dass er im Widerstand gewesen ist und wie er gefoltert worden ist und wie er jetzt als Flüchtling in Frankreich Asyl bekommen hat. Und eben Musikant auch war und sich damit was zuverdient hatte. Und da habe ich viele, viele lange Nachmittage und Abende zugehört und habe gedacht, ich will nicht nur Literatur studieren, ich möchte was mit dieser Sprache auch Sinnvolles anfangen. Und habe mir vorgenommen, wenn ich aus Frankreich zurückkomme an die Universität Hamburg, dann möchte ich irgendwie mich engagieren für politisch Verfolgte in Chile. Und so fing es an. Also ich bin in einen Menschenrechtsverein gegangen für politisch Verfolgte und Verschwundene, so hieß es, in Chile und habe da sehr lange übersetzt und bin aufgetreten und habe das Komitee geführt und bin auch sehr nah an die Geschichte gekommen, weil ich auch diejenige war, die dann auch Folterzeugnisse übersetzt hat, was das ist eigentlich, wenn man sehr jung ist und noch nicht so einen Abstand hat, sehr schwer war. Ich bin teilweise dreimal um die Alster gelaufen, weil man diese Bilder gar nicht loskriegt. Es war wichtig, dass man davon erfuhr, was passiert war, was Pinochet in den Foltergefängnissen machte. Und so mit dieser Arbeit bin ich aufgefallen, dem damaligen Generalsekretär von Amnesty International, das war Helmut Frenz. Der war aber vorher Bischof, es war ein Kirchenmann, Bischof in Chile gewesen als Deutscher. Und der ist dann zurückgegangen, der wurde verbannt von Pinochet aufgrund seiner Menschenrechtsarbeit in Chile. Und ich bin ihm aufgefallen und er sprach mich an und sagte, wir haben da eine Stiftung und die heißt Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Und wir haben keine Geschäftsführerin, wir wollen aber gerne Menschen einladen, die politisch verfolgt sind, sei es Lateinamerika, Asien oder Afrika. Und ich beobachte dich schon länger in deiner Arbeit mit deinem Herzen, mit deinem Engagement, mit deiner Empathie. Ich möchte, dass du die Stiftung führst. Und da war ich völlig überrascht und habe gesagt, naja, ich bin ja noch jung, ich bin ja erst so 28. Und er sagte, ich helfe dir, da reinzuwachsen, aber du bist die Richtige dafür, um diese Stiftung weiterzubringen, aufzubauen. Ja, und so ist es auch gekommen. Also ich finde das immer ganz toll, dass so im Leben gibt es immer irgendeinen, der einen führt oder dem man begegnet. Und man bekommt irgendwie ein Angebot oder eine Chance. Und dann hat man die Möglichkeit, man nimmt sie. Man springt und man probiert es aus oder man hat sie nicht wahrgenommen. Aber es gibt, also ich bin jetzt nämlich auch diejenige, so ein bisschen wie Helmut Frenz, die Stiftungsgäste ihnen irgendeinen Weg aufzeigt. Guck mal, das würde noch gehen und da könnten wir uns noch engagieren. Es sind sehr viele, die Stipendien bekommen haben, weitergekommen sind oder irgendwie tolle Berufe, weil ich da mit begleitet habe. Also das mache ich weiterhin. Also es ist mir ja auch so ergangen, dass mich einer an die Hand genommen hat.
Chancengeberin ist ein ziemlich schöner Beruf, würde ich sagen.
Ja.
Lass uns noch mal kurz zurücklaufen. Du hast gesagt, du warst im Studium schon viel international unterwegs. War das ein frühes Interesse bei dir? Warst du schon immer jemand, der so ein bisschen durch die Welt tingelte?
Ja, das war ich wohl, weil das hat mit meinen Genen zu tun, würde ich sagen. Und da denke ich an meinen Vater, weil ich hatte einen wunderbaren Vater auf eine wunderbare Mutter und der Vater war aber zur See gefahren in seiner Jugend. Der kam aus einem ganz kleinen Dorf in Bayern und hatte immer die Sehnsucht zum Meer und hat dann die ganze Welt bereist und das, glaube ich, das hatte ich in mir. Und ich hatte dann schon mit 17 Jahren, da war ich noch minderjährig, zu ihm dann gleich gesagt, und jetzt fahre ich nach Paris. Das möchte ich mir mal angucken. Da sagte mein Vater, nein, das kannst du gar nicht. Du bist ja minderjährig. Du kannst nicht einfach losfahren und nach Paris. Also, da habe ich Angst um dich. Aber ich habe es gemacht. Und mit 18 war ich dann in Ägypten und dann war ich in Israel. Und so ging es immer weiter. Indien und Simbabwe. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt. Und ich denke, dieses Fernweh und diese Erzählung, die ich von ihm habe, wie schön diese Welt ist und wie toll andere Kulturen und andere Länder sind, das habe ich von ihm und dann habe ich mir die Welt angeguckt. Und jetzt habe ich sogar noch so einen Beruf, das kam ja erst viel später.
Hm. Dann erzähl uns doch mal, dann springen wir wieder zurück in die Jetztzeit. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, du hast ja gesagt, ihr habt bis zu 5 Stipendiaten und Stipendiatinnen jedes Jahr, die zum Teil mit Familie kommen. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern auf der Welt, die haben unterschiedliche Berufe oder sind aktivistisch unterschiedlich unterwegs. Wie kann denn da, wenn du einen hast, ein typischer Arbeitstag aussehen?
Ja, ein typischer Arbeitstag, der ist im Büro. Und also chaotisch ist der auf jeden Fall, immer. Ich komme ins Büro und habe mir vorgenommen, das und das und das ist jetzt wichtig und das schreibe ich und dann ist alles anders. Ich komme da rein und dann ist wieder ein Notfall oder ein Anruf oder ich muss die Prioritätenliste wieder anders sortieren. Das ist ganz normal. Also diese Flexibilität muss man haben und Mut zur Lücke. Also irgendetwas bleibt liegen, was dann den nächsten Tag angeguckt wird und dann geht das wieder von vorne los, das, was man eigentlich abarbeiten wollte. Also es ist auch viel Administration, so wunderschön es ist, wenn die Stiftungsgäste ankommen am Flughafen und ich sie abholen kann und wir dann zusammenarbeiten und uns kennenlernen. Und ich höre, die Welt kommt ja zu mir, sie erzählen mir dann Äthiopien, darüber wusste ich nicht viel. Aber erst mal, bis sie dann kommen, muss ich natürlich gucken, dass sie ein Einreisevisum bekommen. Das ist administrativ. Also ich habe zu tun mit deutschen Botschaften, ich habe zu tun mit der Hamburger Ausländerbehörde. Gut, das sind dann die Dinge, die Voraussetzung sind für die Einladung. Und wenn sie dann kommen, dann können wir in die inhaltliche Arbeit gehen. Und das ist immer sehr schön. Es ist auch nicht nur, dass es wichtig ist, dass sie auftreten oder dass sie über sich sprechen oder etwas schreiben, sodass dann auch unsere Öffentlichkeit davon erfährt. Es ist auch schön, irgendwie zu sehen, wenn sie doch sehr vielleicht auch gedrückt mal ankommen aufgrund dessen, was sie erlebt haben und dann so in den nächsten Monaten langsam so aufblühen. Also es gibt Siam Bensedrin zum Beispiel, sagte mir, das ist eine tunesische Journalistin, die im Übrigen im Moment im Gefängnis ist und im Hungerstreik. Nach vielen, vielen Jahren, in denen sie wieder in Tunesien ist. Und sie sagte aber, als sie in Hamburg war, war es so wunderschön, durch den Park gehen zu können, ohne dass jemand hinter einem hinterherläuft mit einem Richtmikrofon und alles, was man, oder überhaupt jemand im Rücken zu haben. Sie sagte, ich gehe und ich bin eine von vielen. Ich bin eine Parkbesucherin. Oder ein anderer, das war ein Tschetschene, da hatte ich mich verabredet, das ist eine Familie, und habe gesagt, ich komme um 3. Und als ich dann klingelte und aufmachte, war er noch im Schlafanzug. Und da dachte ich so, oh Gott. Da sagte ich, aber Gerichan, ich habe doch gesagt, ich komme um 3. Und sagte er, ja, entschuldige, es ist so eine Freiheit, einen Schlafanzug anzuhaben. Weißt du, dass ich 3 Jahre lang immer in ganzer Montur geschlafen habe, weil ich immer damit gerechnet habe, dass sie kommen und mich abholen. Und da wollte ich wenigstens nicht im Schlafanzug sein, da wollte ich Stiefel anhaben, da wollte ich eine Hose und ein Hemd anhaben. Aber jetzt, hier ist das so eine Freiheit. Das sind so kleine Geschichten, die das vielleicht ein bisschen plastischer auch machen, was es bedeutet. Es ist nicht nur Sicherheit vor Anschlägen und Morddrohungen, es ist manchmal auch im Kleinen, dass man sich entspannen kann, dass man einfach mal ein normales Leben, was für uns so normal ist, hier auch wieder leben kann. Dass man, und viele Frauen hier haben auch schwimmen gelernt, das ist nicht so üblich in vielen Ländern. Oder Fahrradfahren, und das ist irgendwie, hat viel Spaß gemacht. Also das dem Leben auch wieder eine Nuance geben, was auch alltäglich ist, finde ich genauso wichtig wie die anderen Sachen, sich eben einsetzen für Demokratie und Freiheit und auch weiterhin mit den anderen Menschen natürlich im Heimatland verbunden zu sein.
Ja, das ist ja ein schönes Stichwort. Sich einsetzen für Demokratie und Freiheit steht ja gar nicht im Gegensatz. Das ist ja genau die Freiheit, die wir alle haben. Und die uns, ach Gott sei Dank, jetzt Tag ein, Tag aus nicht unbedingt einfällt, wenn wir darüber nachdenken, was Freiheit vielleicht bedeutet. Da bist du natürlich sehr viel näher dran, wenn du mit vielen Menschen in Kontakt bist, die das nicht haben. Du hast gesagt, ihr nehmt bis zu 5 Menschen aktuell im Jahr auf. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, die auszuwählen. Wie kommt ihr an eure Stipendiatin?
Das ist auch richtig. Das ist sehr, sehr schwer auszuwählen. Ich bin immer froh, sagen zu können, ich habe kein Stimmrecht. Das ist wunderbar, weil ich bin diejenige, die mit den Menschen in Kontakt ist und die Bewerbung entgegennehme und nachfrage, wenn Fragen zu stellen sind. Und insofern bin ich schon ganz nah dran und ich könnte überhaupt keine Entscheidung treffen. Ich könnte nicht wählen. Ich würde sie ja alle nehmen. Insofern ist es gut, dass es einen Vorstand gibt, einen 7-köpfigen Vorstand, der sich einmal im Jahr zusammensetzt und sorgfältig die Bewerbungen liest und daraus eine Auswahl treffen muss. Und da wird diskutiert, letztes Mal mussten sie sogar nachsitzen, weil sie konnten sich nicht einigen. Also da ging es ihnen eigentlich ähnlich wie mir, da gab es unterschiedliche Stimmen. Und am Ende wurden Kriterien des Gefährdungsgrades oder gibt es noch eine andere Organisation, die auch helfen könnte oder gibt es jemanden, den wir weiterempfehlen oder eine weiterempfehlende Organisation. Ich bekomme natürlich viel mehr Bewerbungen übers ganze Jahr, als wir aufnehmen können. Das ist richtig. Das ist auch belastend, weil es sind so tolle Bewerbungen und vor allen Dingen auch aus Afghanistan und Bangladesch, das sind so Länder, die islamistisch, wo der Druck von Islamisten, Taliban oder auch in Bangladesch sehr hoch ist und dort Meinungsfreiheit sehr unterdrückt wird. Und dann nicht aufnehmen zu können, also nur eine bestimmte Anzahl aufnehmen zu können, das ist sehr schwierig. Und ich bin schon in dieser Zeit, in der ich dann das alles lese, sehr angespannt. Und das Gute ist, dass ich einfach wahnsinnig gerne spazieren gehe. Das ist mein Ausgleich dann. Ich gehe in die Natur und ich liebe Vögel. Ich bin so eine Hobby-Vogelbeobachterin. Und das entspannt mich. Oder ich gehe schwimmen. Ich bin eine leidenschaftliche Kraulerin, sodass man das ein bisschen abbaut und dann wieder neu guckt. Denn ich muss stark bleiben, damit ich für die anderen auch stark sein kann. Und ich versuche dann auch ganz oft mit meinen Kollegen zu sehen, ob ich nicht einen derjenigen, die wir nicht nehmen konnten, vielleicht irgendwo anders als Anschluss oder als Anschlussstipendium oder ein anderes Stipendium irgendwie weiterempfehlen kann. Penn, Writers in Exile hat gut geklappt, wenn es Schriftsteller sind oder Journalisten, schreibende Zunft. Wenn es Journalisten sind, gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Und insofern, ja, bleibt es aber trotzdem immer jedes Jahr neu so ein Open Call, nennen wir das. Wir können wieder einladen und dann spricht sich das auch sehr schnell rum.
Du hast es vorhin Penn schon genannt und auch Reporter ohne Grenzen. Ihr habt ja wahrscheinlich unheimlich viele andere Kooperationspartner. Ich stelle mir so vor, dass du sehr gut vernetzt sein musst.
Ja.
Was sind dann noch andere Partner, mit denen ihr arbeitet und wie genau?
Also wir arbeiten auch mit USA zusammen. Da gibt es ja Committee to Protect Journalists. Da kommt zum Beispiel Amir her, der Äthiopier. Er wurde von dieser Organisation uns vorgeschlagen und die haben ihn auch sehr gut betreut und wir haben eine tolle Bewerbung bekommen. Es gibt verschiedene Organisationen im Ausland. Ja, auch in Frankreich arbeite ich zusammen mit Organisationen. Wir haben uns zusammengeschlossen und das ist das Gute über eine Brüsseler Plattform und die nennt sich Protect Defenders. Und da sind wir jetzt ungefähr 90 Organisationen weltweit, auch Lateinamerika ist da drin, Kollegen. Und wir treffen uns einmal im Jahr. Also das organisiert dann Brüssel, also die Leute, das Team dort. Und dann treffen wir uns. Letztes Mal war es in Berlin, aber oft auch in Brüssel selbst. Und dann sind wir alle zusammen und dann kann man sich auch austauschen. Wer hat welchen Kandidaten, wer braucht was und wo kann man noch beantragen? Und das ist irgendwie, ich nenne das immer ein Familientreffen, weil da muss man gar nicht so viel erzählen. Was mache ich eigentlich? Was tue ich für Stiftungsgäste? Wie lade ich sie ein? Was sind unsere Schwierigkeiten? Weil die anderen sind in dem gleichen Bereich. Und von daher sind wir da vernetzt. Es gibt eine Mailinglist. Also wenn ich irgendwie ein Problem habe, kann ich das reingeben und dann erreicht man 90 verschiedene Organisationen. Und so bin ich auch ständig eigentlich im Kontakt. Also ich mache sehr viel, als du vorhin fragtest, wie sieht mein Alltag aus? Es ist auch viel, viel Korrespondenzfliege. Also da, dass ich dann wieder einen anschreibe. Ich habe jetzt den und den. Wollen wir nicht zusammenarbeiten dort? Wollen wir nicht eine Veranstaltung zusammen machen? Ich arbeite natürlich auch mit Hamburger Organisationen zusammen, Körber Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung natürlich, um Veranstaltungen zu machen, Literaturhaus. Die nächste Lesung wird im Literaturhaus stattfinden, damit es Auftritte gibt. Also sehr vernetzt und das nimmt auch viel Zeit in Anspruch, macht aber auch viel Spaß.
Wie wählt ihr denn letztlich aus? Also du hast schon gesagt, du machst es selbst nicht. Du nimmst diese zum Teil ja wirklich große Anzahl, glaube ich, an Bewerbungen entgegen. Aber was sind denn die harten, in Anführungsstrichen, Kriterien?
Dass sich jemand schon länger für Demokratie und Freiheit eingesetzt hat. Also nicht jemand, der vielleicht irgendwie seit einem Jahr dabei ist, sondern es ist eine Haltung, dass jemand im Land lebt und sagt, Mensch, das die Korruption, die Ungerechtigkeit, die Armut oder die mangelnde Pressefreiheit, das ist schon seit Jahren und das ist ein Kriterium. Also da fallen leider ja viele Länder drunter, von Iran bis Russland und Co. Es wird auch immer autokratischer. Also es viele Autokraten, wo es noch Möglichkeiten gab, die ziehen zu. Also von Aserbaidschan bis Türkei. Da wird immer mehr an der Pressefreiheit und Demokratie eingeschränkt. Also die Räume werden immer geringer. Ein anderes Kriterium ist natürlich der Gefährdungsgrad. Also es gibt Unterschiede, es gibt Repression, Verleumdung, Kampagnen, es gibt auch Gefängnisaufenthalte. Und wenn jemand gerade da rausgekommen ist, braucht er erst recht ein Jahr Erholung oder erstmal Abstand von all dem, was passiert ist. Das kann ein Kriterium sein. Ein drittes Kriterium kann das sein, ist der ganz alleine auf sich gestellt oder sie? Oder gibt es noch andere Kollegen wie Committee Protect Defenders oder ICON? Die sitzen in Norwegen, in Stavanger. Das heißt International Committee of Network Refuge. Haben die auch schon von dem gehört? Also wenn noch jemand Zweites ist, kann man auch überlegen, ob man nicht jemanden, der so im freien Fall noch ist. Aber letztendlich ist das wirklich sehr schwer. Also wir, Gott sei Dank, haben wir keine Länderschwerpunkte. Also jetzt haben wir zum zweiten Mal einen Äthiopier ausgewählt. Also es wird jetzt nicht geguckt, ach, wollen wir mal irgendwie ein anderes exotisches Land oder so, sondern es wird einfach tatsächlich nach der Bewerbung entschieden. Und tja, der Vorstand muss sich da quälen und das tut er auch.
Ja. Wenn der Vorstand sich quälen muss, ich bin sicher, du musst das manchmal auch, wenn du auf deine Berufskarriere jetzt bei der Stiftung schaust, was hat dich denn besonders viel Nerven gekostet oder also eine konkrete Situation oder dich vielleicht auch wirklich sehr belastet?
Belastend tun mich schon die Menschen, die Geschichten. Das sind ja auch keine Fälle, das sind ja richtig Personen. Und es belastet mich, dass wir niemanden mehr aus Afghanistan einladen können. Das hat mit der Bundesrepublik zu tun, weil es gibt keine Einreisevisa mehr. Das ist gestoppt worden. Also als sich alle zurückzogen, das Militär zurückgezogen hat, seitdem gibt es keine Einreisevisa mehr. Es gibt nur noch eine Liste, von der niemand so genau weiß, wer da draufsteht beim Auswärtigen Amt. Aber ich bekomme sehr viele wunderbare Bewerbung und das ist schon belastend, wenn man hört von einer Schuldirektorin, die ein Mädchengymnasium geleitet hat und die jetzt irgendwo sich versteckt hält und auf der Liste der Taliban ist. So jemand würde man wahnsinnig gerne einladen können. Und oder Iran, die wunderbaren iranischen Frauen, was sie wirklich geschafft haben, auf die Straße zu gehen. Und das ist dann schon, dass man so demütig wird und dann auch an die Menschen denkt, für die man dann nichts tun kann. Aber im Rahmen dessen, was wir tun können, tun wir alles, tun wir unser Bestes und wir haben ja auch tolle Leute, die dann auch eben ihr Leben retten können und oder wir es retten. Und das wäre eine belastende Situation. Eine belastende Situation ist es manchmal auch, wenn die Menschen, die hier bleiben müssen, dann die Idee, das Stipendium ist ja, dass sie zurückkehren mit Kraft und Mut und mit guten Kontakten. Ich versuche sie auch zu vernetzen in ihren Bereichen. Wir wollen sie ja nicht von ihren Ländern weg abziehen, sondern sie sollen ja dort mit aller Kraft und Engagement wieder wirken. Und wenn aber der ein oder andere nicht zurückgehen kann, weil auch für ihn das bedeutet Gefängnis, im Iran bedeutet das für viele dann Gefängnis, dann sehe ich manchmal die Traurigkeit auch. Das ist sehr schwer, hier Fuß zu fassen oder im Exil zu leben. Selbst ist gar nicht so, die hier geblieben sind, dass die nicht in Arbeit sind, sind sie die meisten. Also die Künstler haben es noch am einfachsten, Journalisten haben es natürlich nicht einfach. Die schulen um auf soziale Berufe. Sie sind schon eingebunden arbeitstechnisch, das ist es nicht, sondern es ist einfach etwas verloren zu haben, also im Exil zu leben. Die Familie, die Freunde sind dort geblieben. Schuldgefühle, ich bin jetzt in Sicherheit, die anderen nicht. Also das sind so Geschichten, die kommen so nah an mich ran. Und da ist nicht nervig. Also es ist belastend. Das war eine Doppelfrage, was nervt oder was belastet. Also das wäre eher der Part, wo ich so empathisch mitgehe, ne, und irgendwie mir das vorstelle. Weil ja auch meine Mutter war Flüchtling. Also ich kenne das von zu Hause, aus Erzählung, was das bedeutet, eine Heimat zu verlieren. Da, wo man geboren ist, ist ja Heimat irgendwie. Für mich ist Heimat Ostsee und oben in Flensburg natürlich. Also da bin ich zu Hause, da kenne ich mich aus. Ich mag die Luft, ich mag die Skage. Und deswegen weiß ich, was das bedeutet. Also das wäre so, wo ich so mitlebe, mitgehe. Mhm.
Wenn du bei all den Schicksalen, mit denen du konfrontiert warst und all den Menschen, die du ja auch getroffen hast und treffen dürftest, einen Moment aber rauspicken könntest, der besonders schön war, würde dir da einer einfallen?
Ja, sofort, ganz viele. Aber einen schönen, ganz aktuell, können die Hörer auch dann noch aktuell mitbekommen. Also wir hatten ein belarussisches Autorenpaar eingeladen. Und der Aldir Bacharevich hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Europas Hunde. Das ist übersetzt worden und das hat jetzt einen Preis bekommen, und zwar den Leipziger Buchpreis, der in diesem Jahr im März, wenn die Leipziger Buchmesse wieder anfängt, ist ja eine dieser wunderbaren Messen, wird er ausgezeichnet für den Friedens- und Buchpreis Leipzig, und zwar mit diesem Buch, weil er da etwas geschaffen hat, Völkerverständigung, einen wunderbaren Krimi auch. Also das fand ich ein wunderbares Highlight, dass wir haben jemanden eingeladen, der dann eben nicht in Belarus mehr leben kann, weil er sonst würde sofort im Gefängnis sein, und sein Buch ist auch verbrannt worden in Belarus und verboten sowieso. Aber hier wird er jetzt ausgezeichnet. Ein zweites, muss ich doch noch schnell sagen, im Moment auch aktuell, ich sag mal das Aktuelle, Mohammed Rasolov ist Filmregisseur aus dem Iran und er ist Oscar-nominiert, sein Film natürlich, Die Saat des heiligen Feigenbaums, ein wunderbarer Film über den Iran, ganz aktuell. Und Mohammed war unser Gast mit seiner Familie. Zwar nicht aktuell, denn er ist zurückgegangen und man kennt ja seine Geschichte, dass er dann nochmal wieder flüchten musste, aber seine Familie war immer hier. Seine Tochter hat hier Abitur gemacht, studiert Medizin. Also wir waren diejenigen, die ihm schon mal aufgrund seiner sehr kritischen Filme, er hat nie aufgehört, immer anzuecken mit dem Regime und immer kritische Filme gedreht, obwohl er sagte, die sind gar nicht politisch, sondern sind gesellschaftliche Themen. Und ja, das sind so zwei Highlights, würde ich sagen.
Mhm. Jetzt haben wir ja schon rausgehört, es waren unglaublich viele Stipendiatinnen und Stipendiaten, denen wir natürlich irgendwie gern allen noch eine Bühne bieten würden. Das schaffen wir jetzt gar nicht in unserem Podcast. Aber wie viele waren es denn eigentlich? Also wie viele hast du inzwischen schon betreut? Hast du das mal gezählt?
Ich habe das nie gezählt, aber ich würde sagen über 200.
Mhm.
Ich könnte die aufschreiben. Ich habe sie auch alle in Erinnerung. Also ich habe ja nur ein Bild. Ich bin ja ein Jahr mit ihnen zusammen. Ja. Und ich setze mich auch mit ihnen zusammen. Es ist nicht so, dass ich verwalte. Das kann ich gar nicht leiden. Also es gibt auch kein 9-to-5 und es gibt keine Bürozeiten in dem Sinne, sondern ich treffe mich mit ihnen zum Café. Wir machen eine Hafenrundfahrt. Wir machen Spaziergang oder was auch immer. Und dann höre ich zu. Dann höre ich viel zu. Und insofern habe ich zu jedem noch ein Bild.
Und wir haben es natürlich schon angeschnitten, aber was sind denn so meistens die Gründe, warum für Sie dieses Stipendium, du hast es gesagt, das Stipendium ist dafür da, dass Sie eine Auszeit bekommen und dass Sie dann mit frischer Kraft zurück in Ihr Heimatland gehen. Was sind denn meistens die Gründe, warum Sie sich um dieses Stipendium bewerben oder vorgeschlagen werden?
Die Gründe sind tatsächlich politische Verfolgung. Das sagt ja auch schon unser Name, Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, obwohl der Untertitel ist immer Stimmen für die Freiheit. Finde ich auch schön. Sie haben etwas geleistet. Sie sind Journalisten und durch ihre Texte und kritischen Texte ecken sie an mit der Regierung oder mit irgendwelchen anderen Gruppen. Das können islamistische Gruppen sein, das kann aber auch Todesschwadronen sein, in Lateinamerika sehr üblich. Es können linke Gruppen sein, es können Kolumbien mit den Rebellengruppen können auch lassen, auch Freiheit und Meinungsfreiheit nicht zu. Kuba ist völlig diktatorisch geworden. Also sie ecken an mit ihren Texten, mit ihren Reden, mit ihrem Tun, mit ihrem Engagement. Und das hat dann unterschiedliche Auswirkungen von Verhaftung oder im Untergrund leben müssen oder den Beruf verlieren. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, jemanden auch kaputt zu machen. Alle diejenigen, die wir einladen, haben so eine Geschichte, so einen Hintergrund.
Und dann verbringen sie ein Jahr in der Regel hier? Und du hast gesagt, komm oft mit ihrer Familie. Du hast schon gesagt, ihr macht auch sowas Einfaches, Schönes, ne? So ein Touristenprogramm tatsächlich auch. Und sie arbeiten hier, treten öffentlich auf. Was sind da für sie ich sag mal, oder vielleicht ist es auch sehr unterschiedlich bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten. Also wollen viele eher einfach die Ruhe nutzen, zum Beispiel zu schreiben, oder wollen viele vor allem hier in die Stadtgesellschaft reinwirken beispielsweise?
Das kommt so ein bisschen auf den Beruf an. Also wir haben zwei Schriftsteller im letzten Jahr eingeladen, der Algir Bacharevich und der Yavuz Ekinci, einer Belarus, der andere Türkei, und die schrieben, das sind Romancier, die saßen da wirklich, und wir haben natürlich auch schöne Wohnungen ausgestattet mit immer einem Schreibtisch natürlich, und da saßen sie und schrieben neue Werke. Also Yavuz ist ganz glücklich, dass er seinen nächsten Roman hier in Hamburg geschrieben hat, hat er gesagt. Also der wird jetzt veröffentlicht auf Türkisch in der Türkei zuerst natürlich. Und das ist so, andere wollen auch in die Gesellschaft reinwirken, das stimmt. Also der Journalist aus Sri Lanka zum Beispiel, und andere wollen, dass Europa, sag ich mal, im größeren Sinne, aber auch Deutschland sensibilisiert wird für das Thema ihrer Länder. Das ist, sie sagen auch oft, wenn man, es ist eine der typischen Fragen, was kann Europa oder Deutschland denn tun für ihr Land? Es wird oft gefragt in Veranstaltungen. Und da kommt ganz viel. Die sagen, das ist ganz wichtig. EU-Delegation in unserem Land, Äthiopien zum Beispiel. Oder deutsche Botschaften, die auftreten und das auf dem Schirm haben, was bei uns läuft. Das ist beides. Es geht in beide Richtungen, glaube ich. Dass die einen, die mehr so politisch engagiert sind, wollen dann mit Politikern reden. Und die anderen im Kunstbereich wollen, gucken sich die Fotografie oder die gehen ins Literaturhaus, suchen sich ihre Kollegen. Also das vernetzt sich dann alles immer. Und es gab mal jemanden als Beispiel, der war Fotograf aus Tschetschenien, konnte kein Englisch und sagte, mein großer Traum ist einmal nach Afrika. Aber das kann ich ja nicht. Wie soll ich das schaffen? Aus Tschetschenien kam ich sowieso nie hin. Jetzt bin ich hier, kann kein Englisch. Und wie soll ich da hingehen? Sag ich, oh Moment, habe ich dann gesagt. Du bist Fotograf und vor dir war gerade ein Kulturjournalist aus Simbabwe. Da musst du eben nach Simbabwe. Ich rufe den an, der ist zurückgegangen. Und ich frage ihn, ob er dich empfangen kann in Harare. Und so war es. Also der tschetschenische Fotograf fuhr nach Harare und Maxwell holte ihn ab. Maxwell hatte wieder Freunde, die auch Russisch konnten. Und dann hat er da wunderbare Zeit verlebt, der tschetschenische Fotograf, weil Maxwell ihn auch mitnahm in sein Dorf. Da konnte er ganz tolle Fotos machen und hat natürlich auch die Victoria Falls fotografiert und kam völlig beseelt wieder und hat später, als er zurückging nach Grozny, eine Ausstellung über afrikanisches Leben. Und dann haben die beiden sich auch noch einen kleinen Witz erlaubt. Das ist alles viel zu lang, aber sie haben Maxwells Mutter eine tschetschenischsprachige Zeitung in die Hand gedrückt. Also das hat er dann abfotografiert und den Scherz gemacht. Wir haben sogar eine kleine Community an Tschetschenen da in Simbabwe im Dorf sowieso. Das war natürlich nur ein Spaß. Und das hatte aber wahnsinnige Wellen dann geschlagen in Tschetschenien, weil das ging ein bisschen mit Wahrheit und Nicht-Wahrheit durcheinander. Dann kamen Politiker und sagten, oh, wir haben da tatsächlich eine kleine Community in Afrika, bis sich das auflöste. Das hat der Fotograf natürlich schnell aufgelöst. Aber diesen Spaß, und also das ist auch drin als Geschichte, dass ich sage, was möchtest du hier machen? Und dann gucken wir mal. Dann kann es auch mal sein, dass als Tschetschene nach Simbabwe geht. Und ich sage auch immer, viele sagen auch, Paris ist ein Traum oder Rom, einmal Rom sind. Sag ich, ja, fahr hin. Du hast jetzt ein Aufenthaltserlaubnis, du hast das Geld dazu durch das Stipendium. Fahr hin. Und in Rom kenne ich jemanden und ich kenne jemanden in Paris. Hol dich erstmal ab und zeig dir was. Also ich finde das wunderbar, dieser Kulturaustausch und Völkerverständigung. Und Sian Benzedrin zum Beispiel, die in Tunesien hat gesagt, Hamburg ist meine zweite Stadt, meine zweite Heimatstadt. Ich habe so gute Erinnerungen und ich habe mich so wohl gefühlt. Und das finde ich toll.
Das klingt so unglaublich schön. Und dann stelle ich mir natürlich den Moment der Abreise besonders schwer vor. Also nach dem Ablauf des Stipendiums wollen ja auch die Stipendiaten und Stipendiatinnen zurück nach Hause, um dort weiterzuwirken. Wie schwer fällt dir das und wie schwer fällt das auch meist den Stipendiatinnen?
Ich würde fast sagen, mir fällt es schwerer, weil ich so eine Beziehung aufgebaut habe und so, ja, wir irgendwie ein Jahr lang uns begleitet haben, auch voneinander gelernt haben. Und dann bringe ich sie zum Flughafen und dann geht's nach Hause. Aber viele freuen sich darauf. Sie haben ja auch Familie, Großeltern, Freunde und Schwestern dort, Brüder, die Sprache, und sie haben ihre Aufgabe da. Also hier ist das ja so ein bisschen, also nennt sich ja auch Auszeit. Ist auch kein Flüchtlingsprogramm, überhaupt nicht. Die sagen auch alle, ich bin kein Flüchtling und ich bin auch nicht im Exil. Ich nehme eine Auszeit von allen. Und ob es ihnen so schwer fällt, also ich kenne viele, die einfach auch wahnsinnig gerne dann wieder zurückgegangen sind, weil sie eben auch sich neue Pläne gemacht haben oder neue mit neuen Kontakten. Sie sind auch verbunden mit den deutschen Botschaften, das arrangieren wir dann auch, dass da auch vielleicht neue Projekte entstehen. Also da ist etwas Neues entstanden. Das ist ja auch die Idee, dass man irgendwie mal sich zurücklehnt und über den Tellerrand rausguckt. Wenn man immer irgendwo in einen bestimmten Weg läuft, dann kann man vielleicht, weiß man ja nicht von rechts und links. Und hier ist nochmal den Horizont erweitern. Und da kommen ganz viele tolle Sachen auch bei raus. Und ja, so traurig empfinde ich die gar nicht. Wir winken uns dann noch zu, aber wir bleiben ja auch in Kontakt. Ich habe unheimlich viel Kontakt noch zu den Menschen, die bei uns waren. Und dann höre ich auch, was sie machen. Und Yavuz Ekinci zum Beispiel, der jetzt seinen neuen Roman in Hamburg geschrieben hat, der geht zurück nach Istanbul und hat mich eingeladen, ich soll ihn besuchen. Das mache ich dann auch ganz gerne und wird da sein Publikum haben, seine Lesungen und seine Aktivitäten.
Und wenn die Menschen zurückgehen, du hast gesagt, ihr verbindet sie auch zum Beispiel mit der deutschen Botschaft vor Ort, sind die längerfristig geschützt durch eure Arbeit, durch ihren Aufenthalt hier, oder ist es eher gefährlich für sie, dass sie diese Auszeit genommen haben, in Hamburg waren und offen darüber gesprochen haben, dass und wie sie verfolgt wurden?
Bisher habe ich immer gern gesagt, dass das Stipendium schützt im Sinne von, dass sie nach Europa eingeladen worden sind, nach Deutschland und dass so autoritäre Staaten es eigentlich vermeiden, sich einen schlechten Ruf zu erarbeiten oder mit Europa irgendwie anzuecken, indem sie dann denjenigen wieder irgendwo zusetzen. Das hat auch ganz, ganz lange gestimmt. Das sagt Amnesty International auch immer, gib ihm Namen, dann ist es öffentlich. Und wir gehen ja öffentlich mit den Menschen vor. Und insofern waren sie über all die Jahre doch geschützt. Jetzt empfinde ich etwas anderes. Es wird zunehmend anders, autokratischer, respektloser. Putin hat's vorgemacht. Ich mache, was ich will. Ich überfalle ein Land. Andere fühlen sich ermutigt, auch gegen ihre Leute vorzugehen. Und egal, was Europa sagt, Europa hat nicht mehr so dieses Gewicht, wie es das mal hatte. Und ich wünschte mir, dass es wieder so wird. Und insofern kann man sich nicht mehr so ganz sicher sein, wie groß der Schutz ist. Es gibt, aber das wissen auch die Stiftungsgäste selbst am besten. Es gibt eine Mexikanerin, die sich mit der Mafia angelegt hat in Mexico City und auch mit Politikern, die mit der Mafia zusammengearbeitet haben. Insofern war sie natürlich im Fokus und im Schussfeld. Und sie sagte, wenn ich zurückgehe, werde ich erstmal nichts schreiben, werde weder als Journalistin arbeiten, noch werde ich noch ein weiteres Buch schreiben. Ich werde erstmal an der Universität Literatur unterrichten. Ich werde erstmal Gras drüber wachsen lassen. Also die können auch einschätzen, wie das um ihre Gefährdung steht und wie weit sie sich vorwagen können. Also wenn jemand mir sagt, ich kann nicht sprechen, hier in Hamburg, wunderbar, dass ihr mich eingeladen habt, aber ich kann nicht auftreten, weil das bedeutet für meine Familie dieses oder jenes, das respektieren wir dann auch. Also wünschenswert, wir wollen gerne, dass auch die Stiftung dann damit genannt wird und dass sie auch etwas tun können. Aber wenn jemand sagt, zum Beispiel eine Stiftungsgast aus Myanmar, meine Kinder sind noch da, oder es hat, das ist eine Militärjunta in Myanmar, das hat dann unheimliche Auswirkung. Ich muss mich jetzt hier erstmal unter dem Radar bewegen, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Das ist selbstverständlich, dass wir das akzeptieren.
Mhm. Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar machen wir ja gegen Ende der Podcast-Folge immer Friedrichs Flaschenpost beziehungsweise deine Flaschenpost an die Zukunft. Und was ist deine Vision für eure Arbeit in, sagen wir, 10 Jahren?
Da wünschte ich mir natürlich, dass wir gar nicht mehr notwendig wären. Es wäre ja viel schöner, wenn diese schöne Stiftung, die ja so viel Erfahrung hat in einladen und vernetzen, dass sie nicht mehr politisch verfolgte Künstler, politisch verfolgte Journalisten oder Wissenschaftler einladen muss, sondern ohne dies politisch verfolgte, dass es ein Kulturprogramm wird, ein Pro-Kultur-Stipendium, was immer noch toll ist als Austausch, als wir vernetzen uns als Länder, wir lernen voneinander, das wäre schön. Aber ich glaube, ein bisschen Utopie, weil es wird wohl immer politische Verfolgung geben, weil es gibt immer Menschen, die andere unterdrücken und die komische Ideologien verfolgen und sich abgrenzen, abschotten, reicher werden. Und ja, aber es wäre mal eine Utopie, dass diese Stiftung erhalten bleibt, aber die politische Verfolgung nicht mehr im Namen tragen muss, sondern sich öffnet für was anderes.
Da drücke ich die Daumen und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch in 10 Jahren noch eure Arbeit macht, auch für und besonders für die politisch Verfolgten, wenn es die dann noch geben wird. Damit sind wir leider schon am Ende unserer 84. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich danke natürlich auch dir, liebe Martina Bäuerle.
Danke euch.
Ich freue mich, dass wir uns im Frühling, ich glaube, ein Datum haben wir noch nicht, aber im Frühling sehen wir uns schon wieder zur nächsten gemeinsamen Veranstaltung. Die werden wir dann auf unseren Webseiten auch publizieren für das interessierte Publikum. Da werden wir uns wiedersehen mit einem interessanten Stipendiaten oder einer interessanten Stipendiatin der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Wir sprachen nämlich heute auch mit deren Geschäftsführerin Martina Bäuerle. Tschüss und bis zur nächsten Folge, sagt Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut und wie immer, bleibt politisch.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.